So, guten Morgen, liebe Geschwister. Nun freue ich mich, dass ich mal wieder in München bin und dass es auch so gut gegangen ist mit der Fahrerei da. Da hatte ich ja schon ein bisschen Sorge, obwohl ich da nicht so ängstlich bin. Aber es muss auch alles gut über die Bühne gehen. Also jedenfalls, es ging prima heute Morgen. Ja, ich bin an die Einleitung noch einmal erinnert worden, die wir gehört haben. Da dachte ich an diese, ich weiß jetzt nicht, wie ich da drauf kam, an die Kampftruppe Gottes. Mein Vater hat mir erzählt, wie er in Stuttgart wohnte noch, in den frühen 30er Jahren, also in den ganzen 30er Jahren eigentlich. Und da hatte er so eine kleine Gruppe, ich weiß nicht mehr, war es von der Kirchengemeinde oder war es von dem CVJM dort. Und dann kamen die Braunen und haben alle jungen Leute weggestohlen und dann ging man in die HJ oder sonst eine Organisation und ist stramm marschiert. Man musste auch seine Jugendgruppe, die er damals noch hatte, auch mitmarschieren und er sagte mir einmal, es war ein erbärmliches Häufchen. Die guten und attraktiven und strammen, die waren alle bei den Braunen. Uns blieben nur die weniger attraktiven, sehen Sie, und das ist die Kampftruppe Gottes. Und er hat einfach das auserwählt, was nicht ist vor der Welt. Nicht alle sind so, aber doch viele und nicht wenige, die ganz oben sitzen dürfen und von ganz oben herauskommen. Danken wir für unsere Erwählung. Danken wir, dass Gott aus uns Menschen etwas macht zu seiner Ehre und zu seinem Lob und zu seinem Preis. Und halten ihn stille, auch in den Stunden, die uns nicht so gefallen. Nicht wahr? Das ist einfach ein Weg, aber er führt, ein Weg Gottes, aber er führt zum Ziel. Ja, jetzt so viel noch einfach zur Einstimmung. Heute Morgen mein Thema, ich bin das Licht der Welt. Und dieses Wort steht in Johannes. Evangelium, Johannes, in Kapitel 8 und dort in Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Das ist aber nur so ein bisschen, würde ich sagen, mein Oberthema. Das, was vorgelesen worden ist, darum geht es mir heute Morgen hauptsächlich. Ich möchte dann auch wirklich dann dort auch noch hineinblicken lassen, von all den Punkten, die dort aufgezählt sind, auch über die letzten Punkte und ein bisschen dort hineinschauen, wo normalerweise unser Blick verborgen ist. Jesus sagt dann noch in Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nicht mehr. Und wenn er also dann wegging aus diesem Welt oder aus diesem Kosmos, das nur das griechische Wort dazu, so wie es im Neuen Testament steht, wir übersetzen das mit Welt, als er dann diesen Kosmos, diese Welt verließ, war er nicht mehr das Licht in diesem Kosmos. Dann war er in der Herrlichkeit beim Vater. Aber da steht etwas ganz Wichtiges in Matthäus 5, Vers 14 und dort heißt es, gesprochen zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Nicht wahr, da ist Jesus weg und jetzt ist der Geist Gottes in ihnen und jetzt heißt es von ihnen, ihr seid, füge hinzu jetzt, das Licht der Welt. Nun ist diese Jüngergemeinde, diese israelische, sage ich mal, oder jüdische, messianische Gemeinde der damaligen Zeit, die hat aufgehört. Wir kennen das ja alle, Jahr 70 mit der Zerstörung Jerusalems und dann noch ein paar Jahre danach. Und heute sind es wieder andere, die das Licht der Welt sind. Und da sind wir eingetreten und sind das Licht der Welt. Darauf komme ich am Schluss zu sprechen. Einst waren wir Finsternis, jetzt aber sind wir Licht in dem Herrn. Wir sind die einzigen Lichtquellen in diesem Kosmos. Das muss man sich einmal vorstellen. Wie gesagt, darauf komme ich am Schluss noch zu sprechen. Und dann möchte ich dieses Thema entfalten, ich bin das Licht der Welt, mit diesen verlesenen Worten aus Matthäus 4, die Verse 13 bis 16. Da verließ Jesus Nazareth. Und das ist vermutlich noch in Issachar oder mindestens an der Grenze zu Zebulon. Und geht dann nach Naphtali und Zebulon, oder nach Zebulon und Naphtali, muss ich sagen, an den See Genezareth. Dort ist Naphtali, der Stamm Naphtali, das war das Gebiet des Stammes Naphtali, wohnt dann in Kapernaum. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Land Zebulon und Naphtali, gegen das Meer hin, jenseits des Jordan, Galiläa, das der Nationen. Das Volk, das im Finstern sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und die sitzen im Land des Todes und des Schatten des Todes, Licht ist ihnen aufgegangen. Nun, wer hätte diesen Vers nicht schon gelesen und gesagt, was soll das eigentlich? Das ist ein Durcheinander, nicht wahr? Zebulun und Naphtali, das ist im Westen, jenseits des Jordan, das ist im Osten. Und das Galiläa der Nationen, ja, Galiläa ist im Westen, das muss wieder im Westen sein. Wie hängt das zusammen? Ganz einfach, das ist einfach eine Aufzählung. Und wie die Bibel halt auch so manches Mal ist, sie ist kurz und knapp. Ohne Komma, ohne Punkt läuft das einfach durch im Grundtext. Jetzt lese ich es nochmal. Land Zebulon und Land Naphtali gegen das Meer oder gegen den See Genezareth zu. Dann das Land jenseits des Jordan im Osten. Und jetzt wieder zurück im Westen. Und das Galiläa der Nationen. Und jetzt kommt das Volk, das im Finstern sitzt. Nicht, da könnte man ganz Israel sehen. Das Volk, das im Finstern sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und die sitzen im Lande des Todes. Wo ist das Land des Todes? Nicht, dass das Totenreich. Und die im Land des Todesschattens wohnen, das ist auch das Totenreich. Licht ist ihnen aufgegangen. Nicht, wo Jesus war. Dort ist Licht. Es geht ja auch uns so, wo wir sind, wo Jesus uns aufgegangen ist. Da ist Licht uns geworden, wenn viele Finsternis vorher gewesen sei. Ich habe da eine schöne Zeichnung gemacht. Nein, das ist falsch. Ich habe die rauskopiert aus einem Lexikon, aber ich habe die schönen Farben dazu gemacht. Das seht ihr alle. Das Blaue da oben runter ist der Jordan und da oben das ist der See Genezareth und unten das Tote Meer. Und jetzt ist das Land Zebulun und Naphtali das Grüne, das obere Grüne. Das sage ich jetzt gleich dazu, dass auch das Reich des Herodes Antipas, der wird uns ein bisschen beschäftigen heute Morgen. Und das ist der Sohn von Herodes dem Großen gewesen. Er hat ja ein Testament geschrieben und dann hat er drei seiner Söhne eingesetzt als Nachfolger. Da unten das Rote, das ist der Archelaus gewesen und auf den Gelben komme ich gleich, auf den Orangen komme ich gleich zu sprechen. Also das Zebulun und Naphtali und Galiläa, das ist das Grüne und ist noch Perea, das gehört auch zu Herodes Antipas, das ist östlich des Jordan, soll uns heute nicht so sehr interessieren. Dann das Orangene, das ist das Gebiet von Herodes Philippus, oben mit der Stadt Caesarea Philippi. Und das gelbe untere, das ist die sogenannte Decapolis, dieses Zehn-Städte-Gebiet, ein Zehn-Städte-Bund war das. Und oben, das oben gelbe, das ist in Syrien, dort saß ein Prokurator, da hatte so ein bisschen die Oberhand über die anderen Herrscher da in diesen Gebieten. So, das einfach einmal ein bisschen zum Verständnis, verständlich machen, was es geht. Und es ist ja klar, alles was östlich vom Jordan ist, ist jenseits des Jordans, aus der Sicht natürlich vom Westen her gesehen. Und dann heißt es ja in Jesaja, wo dieses Wort herausgenommen ist, Jesaja 8, Vers 23 und Jesaja 9, Vers 1, da heißt es ja, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht oder leicht gemacht das Land Zebulun und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, dort wo Jesus gegangen ist, und das Land jenseits des Jordan und das Galiläa der Heiden. Aha. Zuerst hat er es leicht gemacht oder in Schmach gebracht, das Land Zebulun und Naphtali, und später hat er es zu Ehren gebracht und auch das Land am Meer. So, warum ist dieses Land so in Schmach gebracht worden? Was ist dort los? Jetzt warten wir schnell einen Moment. Da raucht es raus. Aha. Es kann Wasser, hoffentlich nur Wasserdampf. Ich muss nur noch die Feuerwehr holen. Also. Dieses in Schmach gebrachte Land, das ist das Gebiet, das Grüne, das ich gezeigt habe, von Herodes Antipas. Herodes Antipas war, wie ich schon sagte, der Nachfolger von Herodes dem Großen und hat dieses Gebiet bekommen. Und dieser Mann befestigte dort oben in Galiläa einen Ort namens Sepphoris, oder baute ihn wieder auf, genauer gesagt. Dieser Ort wurde zerstört und Herodes dem Großen am Ende seines Lebens, weil dort ein Aufstand war, und er baute diese Stadt wieder auf und macht sie zu seiner Hauptstadt, 6 Kilometer südlich, glaube ich, südlich von Nazareth. Und diese Stadt Sepphoris, übrigens, die kann man wieder besichtigen, diese Stadt Sepphoris war natürlich griechisch-römisch, nicht wahr? Mit Theater und mit wahrscheinlich auch eine Kampfspielarena und allem diesem heidnischen griechisch-römischen Zeug, hätte ich fast gesagt. Dieser ganzen heidnischen Kultur. Und dieses Gebiet war verrufen. Sehen Sie, das sagt Nathanael zu Jesus oder zu dem Jünger, der ihn ruft. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth war eine verrufene Stadt. Und Gott ist es nicht zu schade, seinen Sohn dort aufwachsen zu lassen. Das sind 6 oder 7 Kilometer entfernt von Sepphoris. Ich sage das gerne immer wieder. Wahrscheinlich hat der Josef, sein Pflegevater, auch Aufträge bekommen von dort. Er war ja Bauhandwerker. Und Jesus kannte diese Gebiete dort oben und die Situation recht gut. Und deshalb sagen auch die Pharisäer in Johannes 7, Vers 52, lies nach, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und dann weiter, gründete er am See Genezareth die Stadt Tiberias, genannt nach dem Kaiser Tiberius, ebenfalls als eine griechische Stadt mit allem heidnischen Kult und aller heidnischen Kultur, die eben damals üblich war. Aber das ist noch lange nicht alles. Er dort ist das Zeichen Feuerlöscher. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal wieder ein bisschen. Ja, jetzt drehen wir mal das Feuer ganz schön aus. Wir haben ja alle die Weihnachtszeit hinter uns, sind froh, dass die Adventskränze nicht angebrannt sind für Weihnachtsbäume. Also, so ein Feuerchen wird man auch noch auskriegen. Hoffen, dass kein so großer Schaden natürlich ist. Das ist die andere Seite. Also, das ist noch nicht alles. Dann hat dieser Herodes Antipas die Frau seines Halbbruders geheiratet, die berühmte Herodias. Das war ein doppelter Ehebruch natürlich, zwischen der einen Seite, wo die Frau herkam, auf der anderen Seite, was dann Herodes Antipas getan hat. Und das Geißel der Johannes der Täufer. Und das bringt ihn ins Gefängnis und letzten Endes bringt es ihm den Tod, denn die Herodias hat in einer schwachen Stunde des Herodes Antipas dafür gesorgt, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Und das hat ja allgemein Aufsehen erregt, diese Geschichte mit der Herodias. Aber das ist noch nicht alles. Die Pharisäer warnen Jesus vor Herodes Antipas. Und dann sagt Jesus zu ihnen, dass dieser Herodes Antipas ein Fuchs sei. Also alle, die Fuchs heißen, bitte ja, nicht persönlich nehmen, das wäre eine Drama. Als er in den Einzug, und dann steht in Hohelied 2, Vers 15, fanget uns die kleinen Füchse, die den Weinberg, die Weinberge zerstören. Ja, und dieser Fuchs, dieser Herodes Antipas, der hat den Weinberg Israels geistlich natürlich zerstört. Hat die jungen Leute abgehalten, hat sie griechisch-römisch machen wollen, auch gemacht. Und der Synagogenvorsteher Nazareth, der hat ja alle Mühe gehabt, um seine jungen Leute bei der Stange zu halten. Das ist ja nicht ähnlich wie bei uns heute. Also er verdarb das geistliche Leben in seinen Herrschaftsgebieten Israel. Und dann gibt es noch einen Zeugen, das ist noch einmal Jesus. Und er warnt in Markus 8, Vers 15 vor dem Sauerteig des Herodes. Und das ist dieser Herodes Antipas. Sauerteig ist immer Sünde, ist immer Verderben. Nicht wahr? Da durfte man nach Passa, musste man ja die Zeit der ungesäuerten Brote halten. Bei der Verhandlung im Prozess Jesu, da taucht ja auch dieser Herodes auf, das ist wieder der Herodes Antipas. Und Pilatus sagte, ach, das ist ja prima, der kommt aus deinem Gebiet, dann bist du ja gerade richtige Richter über ihn. Und dann bringt er den Herrn Jesus zu Herodes. Und Jesus antwortet ihm kein Wort. Kann man auch sagen, er ließ ihn links liegen. Und daraufhin verspotten ihn die Soldaten und auch Herodes sicherlich. Und Herodes holt aus seiner Garderobe ein glänzendes Kleid, wo sollte es sonst auch herkommen, lässt es ihm umhängen und so schicken sie ihn wieder zu Pilatus zurück. Nicht wahr? Das ist dieser Herodes Antipas. Sehen wir jetzt, welches Finsternis damals Herodes Antipas in Galiläa verbreitete. Er machte das Land Zebulon und Naphtali finster. Und als Jesus kam, kam auf einmal ein Licht. Nicht wahr, die Menschen haben es nicht gesehen. Die unsichtbare Welt hat es gesehen, jawohl. Und die Jünger haben es auch erkannt. Aber sie hatten einen langen Prozess gebraucht, bis sie es wirklich ganz, ganz kapiert haben. Und nun kommt das Land jenseits des Jordans. Dort war der Tetrarch, so hießen die Herrscher damals mindestens, war so ein bestimmter Begriff, der Tetrarch Philippus. Das war im Osten und Nordosten. Und dort ist eine Stadt im Nordosten, die heißt Caesarea Philippi. Der hat dieser Philippus gebaut, nein, der hat nicht gebaut, sondern er hat sie zu Ehren des Cäsars in Rom Caesarea Philippi genannt. Und zu seiner Ehre natürlich auch. Jenseits war auch noch der Zehn-Stämme-Bund, muss uns heute Morgen nicht so sehr interessieren. Ich komme nachher einmal ganz kurz darauf zu sprechen noch. Aber uns interessiert diese Stadt Caesarea Philippi. Nicht wahr, dort oben war ein Heiligtum, das war dem Gott Pan geweiht. Eine Grotte war das, eine Grotte. Und Pan heißt alle. Es war eine Grotte dem Gott Pan, dem Gott alle oder alles geweiht. Nicht? Da gibt es in Rom, oder gab es in Rom dieses, was war das, ein Heiligtum, Pantheon für alle Götter. Ich sehe das so, dass dieser Pan hier die gesamte Götterwelt repräsentiert. Die gesamte Götterwelt repräsentiert. Und auch alle die Nationen mit ihren Göttern. Denn dort war auch noch ein Standbild des Kaisers. Dort wurde ein Kaiserkult betrieben. Und der Kaiser wollte ja göttliche Ehren erlangen oder wollte göttlich verehrt werden. Das war das große Problem der frühen Christen, weil es wurde von ihnen verlangt, dem Kaiser zu räuchern. Das haben sie abgelehnt. Sie haben alles mitgemacht. Sind sehr weit gegangen. Aber an dem Punkt haben sie Nein gesagt. Dafür sind sie in den Tod gegangen. Es gibt da einen Grund. Aber das ist nicht der Kaiser. Und er wollte ja der Weltherrscher sein. Auch da gibt es Zeugnisse darüber, dass nur sie die Ehren eines Weltherrschers bekommen können, niemand anderes. Und genau dort fragt Jesus seine Jünger, wer sagen die Menschen, dass ich bin, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und da kommt Matthäus 16, Vers 13, das große Zeugnis des Petrus. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das heißt, nicht der Kaiser ist Gott, nicht der Pan oder die Götter sind Gott, sondern du, Jesus, bist Gott und du bist der Sohn Gottes. Und du bist der Weltherrscher und nicht ein anderer. Wir haben von Thailand gehört, nicht wahr? Wenn dort die Spitze des Kaisers oder andere gewesen wären, die sowas weitergesagt hätten, hätte das Ärger geben können. Aber wo Jesus ist, da ist der Herr der Welt, der Gott der Götter und der Herr der Herren. Also dieses Jenseits des Jordan mit dem Caesarea Philippi, wo dann dieses gesprochen wurde, das steht für die Götterwelt, für die jenseitige, unsichtbare Welt, für die Götter der Völker und für die unsichtbare Finsternis-Welt. Auch sie hat ein großes Licht gesehen. Und jenseits des Jordans spielt auch die Geschichte mit den zwei Besessenen. In einer Erzählung im Neuen Testament ist es nur ein Besessener, mit dem Gadarener. Und dort ist eine Stadt Gadara, das ist das Zentrum für das Gebiet von Gadara, das dann bis an den See reicht. Und dort war auch natürlich so eine griechisch-römische Stadt mit entsprechender Bildung und Bildungseinrichtungen. Da gab es viele, viele Auseinandersetzungen zwischen den Juden und dieser heidnischen Welt. Auch das ist bekannt. Nicht wahr, das sind diese Dämonen, diese Kosmokratoren, diese Weltbeherrscher der Finsternis, die hier angesprochen sind. Aber jetzt frage ich erstmal, was macht das Feuerle? Brennt nicht mehr. Also es darf ein Feuer ausbrechen im Geist, aber das andere haben wir nicht so gern. Also noch einmal, auch sie haben das große Licht gesehen. Nicht, das wissen wir auch von den Dämonen, die in dem einen Gadarener da drin waren, dem Besessenen. Willst du uns vor der Zeit quälen? Wir wissen, wer du bist, der Sohn des lebendigen Gottes und und. Nicht, dann hat Jesus nachher auch die Macht zu sagen, wir dürfen die Säue, ihr braucht nicht in den Abgrund. Da sehen wir auch wieder, welche Macht Jesus hatte. Und jetzt noch das Galiläa der Nationen. Also um deutlich zu sagen, das ist Galiläa. Aber es wird auch bezeichnet als Galiläa der Nationen. Und um es jetzt schon zu sagen, das ist auch das Bild für die Nationen. Auch die Nationen sehen das große Licht. Natürlich alles jetzt als Anbruch, was dann später in der kommenden Zeit, in der kommenden Welt, dann für alle gilt. Ich lese Ihnen dazu einige Zeilen aus dem Lexikon zur Bibel. Galiläa war das Gebiet um die Freistadt Kedesch und wurde ursprünglich den Stämmen Issachar, Naphtali, Sebulon und Aser zugewiesen. Später siedelte sich auch der Stamm Dan hier an und so weiter. Als Tiglath-Pileser III. Die Israeliten in die Gefangenschaft wegführte, das ist die bekannte Geschichte 722 vor Christus, vermischte sich die zurückgebliebene Bevölkerung mit umgesiedelten Heiden. Das kennen wir aus Samaria, nicht? Die Geschichte mit dem Gott, welcher Gott muss verehrt werden. Also wurden dann vermischt mit den umgesiedelten Heiden. Zu den alten Bewohnern, den Juden und den Umsiedlern aus der Zeit des Exils kamen später noch aramäische, arabische, phönizische und griechische Einwanderer. Dadurch geriet Galiläa bei den reinen Juden in Verachtung. Habe ich am Anfang gesagt, was sagte Nathanael und was sagen die Juden über einen Propheten aus Galiläa? Ja, so viel. Und bei den reinen Juden hatte dieses Gebiet eine große Verachtung. Galiläa der Nationen, also auch die Nationen haben das Licht gesehen. Darum geht es letzten Endes. Alle saßen sie in der Finsternis. Sebulon und Naphtali, die unsichtbare Welt, das Nordreich, das ja durch Zebulun und Naphtali hier angesprochen ist, war längst im Exil, heißt für mich auch so viel, auch diese 10 Stämme werden wieder das Licht sehen, so wie es Zebulun und Naphtali gesehen hat. Dann werden die Nationen, haben die Nationen dort das Licht gesehen und sie werden es eines Tages ganz sehen. Und ihnen allen gilt die Botschaft Jesu, ihnen allen gilt das Licht Jesu. Alle saßen sie in der Finsternis. Mit Jesus kam das große Licht, und da steht im Urtext ein Megalicht. Wisst ihr, heute da steht bei uns irgendwo so ein Laden für IT. Wenn Jesus weg ist, sitzen sie wieder in der Finsternis, es sei denn, die Jünger wären dort gewesen oder die Gemeinde hätte dort ihre Gemeinschaft gegründet. Aber nicht nur das, der Text geht weiter. Sondern die, die auch im Raum des Todes und des Todesschattens sitzen, haben ebenfalls das Licht gesehen. Das ist ein ganz spannendes Erlebnis. Es kann nur so sein, dass wer im Raum des Todes damals saß, hat auch Licht gesehen, hat gemerkt, da ist ein Licht auf einmal da. Und der Schatten des Todes ist, der Tod ist über ihnen und er wirft seinen Schatten sozusagen auf die unter dem Tod Wohnenden. Das Licht kommt von außen, das Licht kommt von Gott, das letzte Licht, das noch da hineindringt, das deckt der Tod zu und man sitzt im Todesschatten. Ich lese Ihnen jetzt einmal Johannes 5, Vers 25 vor. Und das gehört ja mit zu unserer Botschaft, dass wir auch darüber sprechen, was Gott in den Todesräumen und Totenräumen tut. Und wir haben den Mut und genieren uns gar nicht, so etwas zu tun. Weil wir einfach die Schrift kennen. Johannes 5, Vers 25. Und dort steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt Jesus, als er auf Erden war, dass die Stunde kommt, jetzt lasse ich zwei Wörtchen weg, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Da geht es jetzt ums Wort, nicht ums Licht. Aber das geht sowohl damals ums Wort als auch um das Licht. Ich sage euch, die Stunde kommt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Die sie gehört haben, werden leben. Habe ich weggelassen und ist jetzt. Aha. Sehen Sie, da müssen einige im Totenreich ihn gesehen oder mindestens das Licht gesehen haben und vielleicht auch nur ganz schwach müssen ihn gehört haben. Dann geht es weiter und die Stimme gehört haben, werden leben. Ist dir das auch ein schöner Vers? Das sind mit seiner Auferstehung, genau gesagt nach seiner Auferstehung, sind der Heilige des Alten Bundes mit auferstanden. Matthäus 27, Vers 51. Und wahrscheinlich waren das die, die es gehört haben. Aber das Licht haben noch mehr gesehen. Und dann Vers 28. Wundert euch darum nicht, denn es kommt die Stunde, in welche alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Verstehen wir? Das ist doch frohe Botschaft. Nicht wahr? Ich kann das immer wieder nicht verstehen, wie unsere Reden auf den Friedhöfen das nicht auch sagen können. Alle werden seine Stimme hören. Das ist doch frohe Botschaft. Weil Jesus gestorben ist, Was muss denn das zusagen? Geht nämlich weiter. Und die hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, das ist ja selbstverständlich, das sind die, die damals noch nicht mit Jesus auferstehen durften, und die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts, das wissen wir auch. Ein Gericht vor dem großen weißen Thron, und da wird eben nun entschieden, wo dann die weiteren Zeiten, vielleicht auch Ewigkeiten, zugebracht werden und zugebracht werden müssen. Damals sahen die Heiligen das Licht und haben etwas mitbekommen von seiner Stimme. Und wir haben schon gehört, gerade in diesem einen Vers, und einmal sagen, alle erleben, alle. Aber da möchte ich noch auf etwas hinweisen. Und dann ist Jesus auferstanden, aber noch nicht in den Himmel gefahren gewesen. Und dann heißt es bei Petrus, glaube ich, oder ist Apostelgeschichte 1, ich verwechsel leider diese zwei Stellen manches Mal. Er war 40 Tage noch auf Erden, er war noch 40 Tage da, er war noch nicht gen Himmel gefahren. Die Himmelfahrt war ja 40 Tage nach seiner Auferstehung. Und da lesen wir im 1. Petrus 3, Vers 19. Ach, die meisten von Ihnen kennen doch diese Stellen alle, aber trotzdem lese ich sie. In welchem als lebendig gemachter Geist, heißt es, 1. Petrus 3, Vers 19, als lebendig gemachter Geist, in welchem er hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes hatte in den Tagen Noahs und so weiter. Da ist Jesus ins Gefängnis gegangen. Und dort heißt es, er predigte ihn, er heroldete ihn, er verkündigte seinen Sieg, aber nicht nur so, dass er sagte, ich bin jetzt der große Boss, ihr kommt mal alle ganz schön brav in die Hölle. Keinesfalls. Wenn Jesus eine Herold, etwas verkündigt, dann heißt es, jetzt ist der Sieg über die Sünde und über den Tod doch geschaffen worden. Er hat den Tod besiegt, das hat er ihnen gesagt. Die Geister übrigens sind bestimmt keine Menschengeister gewesen. Also da kann ich mich nicht dafür erwärmen. Der Geist, den wir haben, der geht zu Gott zurück. Aber das sind diese Dämonen gewesen, die dann sich die Menschentöchter geschnappt haben und damals die Riesen gezeugt haben. Die waren ungehorsam. Und ihnen hat er etwas verkündigt. Seinen Sieg. Über alle Mächte und auch über die Mächte der Finsternis. Ein Kapitel weiter. 1. Petrus 4, Vers 6. Gibt es eine noch schönere Stelle? 1. Petrus 4, Vers 6. Denn dazu ist auch Toten, ohne Artikel, ist auch Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf dass sie gerichtet werden möchten, dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geist. Nicht? Das ist doch eine Interpretation dessen, was ich aus Johannes 5 vorgelesen habe. Die einen zum Leben werden auferstehen, die anderen zum Gericht. Ja, und was steht denn hier? Sie werden gerichtet nach dem Fleisch natürlich. Nach ihrer Fleischestätigkeit, den Werken, die sie im Fleisch getan haben. Aber dass sie leben möchten, gottgemäß dem Geiste nach. Ihr bisschen Geist, der vielleicht noch da ist, der glimmende doch, der wird dann lebendig gemacht. Das ist ja das Wort lebendig machen, das wird neu entzündet. Und da ist Toten nicht allen durch Jesus, aber einfach Toten, gewissen Toten, gute Botschaft verkündigt worden. Evangelium auf Griechisch, nicht wahr? Was war das für eine Sache, die Jesus dort in die Wege geleitet hat? Und wie wenig hören wir darüber, über diesen Sieg, über dieses Licht, über diese Evangelisation durch Jesus. Irgendwo in Apostelgeschichte 26 heißt es, er war der Erste, der Licht brachte, sagt Paulus. Und die anderen führen das fort, was Jesus angefangen hat. Da gibt es ja auch Stellen, ich denke, Hebräerbrief. Die Apostel führten das fort, zunächst die Zwölfe, dann Paulus, führten das fort, was Jesus angefangen hat. Das geht immer darauf hinaus, den Sieg Jesu nicht nur zu proklamieren, sondern auch umzuwandeln, durchzuführen, zu Ende zu bringen. Wie gesagt, damals anbruchhaft, dann Stück für Stück, von Äon zu Äon, von Zeitepoche zu Zeitepoche, immer weiter wird es fortgetrieben. Ja, und dann hat natürlich Jesus Offenbarung 1, Vers 7, nein, das steht woanders, Offenbarung 1, 18, glaube ich, die Schlüssel des Totenreiches und des Todes, oder des Hades und des Todes, hat Jesus. Ist doch schön. Hat sie gleich alle mitgenommen. Es gibt nicht nur einen Schlüssel, wie so im großen Gebäude, es gibt einen Generalschlüssel und dann noch ein paar kleinere dazu. So ist das da unten vielleicht auch. Nicht, da spricht ja die Bibel von Kammern des Todes. Da muss dann jeder da reinkommen. Jesus hat die Schlüssel mitgenommen. Er kann rein, wann er will, und raus, wann er will. Und hat die Macht. Denn er hat dem Tode die Macht genommen. Natürlich fürchten wir uns noch vor diesem finsteren Ding. Das geht ja auch uns Gläubigen so. Aber wir dürfen sicher sein, Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Und eines Tages wird das dann offen zutage treten. Und wenn er dann wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, da steht in Offenbarung 1, Vers 7, es werden ihn alle sehen, auch wenn sie noch nicht gleich mit ihm auferstehen, sie werden ihn alle sehen, wieder sieht man ihn, wieder sieht man das Licht, und das wieder ein Hoffnungslicht, auch die, die ihn durchstochen haben, nicht wahr? Alle. Und immer ist es nur frohe Botschaft. Natürlich dürfen wir das Gericht nicht unterschlagen, das wäre ja schlimm. Aber wenn ich über den Sieg Jesu rede, dann muss ich über den Sieg reden. Dann muss das andere erwähnt werden, aber nicht im Vordergrund stehen. Ja, nun habe ich mir für heute Morgen vorgenommen, noch ein paar Sätze zu dem, was im Tode ist, zu sagen. Was ich nicht mache, ich habe das Büchlein zwar mitgebracht, aber was ich nicht machen werde, ist, über die Aufenthaltsräume der Toten zu reden. Das habe ich neulich mal irgendwo gemacht, über dasselbe Thema, aber da brauche ich zu viel Zeit und ich erschlage sie mit sehr vielen Überschriften, das möchte ich nicht. Aber wer gerne Bescheid wissen möchte über die Aufenthaltsorte der Toten, der soll sich das Büchlein kaufen. Es ist leider nicht am Büchertisch. Geheimnisse um Totenauferstehung, der Artikel von Adolf Heller, Aufenthaltsräume der Toten. Ich habe das nochmal ganz neu durchgearbeitet, mit allen möglichen Farbstiften, um mich nochmal mit der Sache zu beschäftigen. Wie gesagt, ich kann heute Morgen da nicht sehr viel dazu sagen, sonst läuft uns die Zeit davon. Aber über die Toten möchte ich ein paar Dinge sagen. Der Tod weidet sie. Psalm 49, Vers 15. Der Tod weidet die Toten, dort gehen alle hin, klein und groß. Und Jesus sagt es von sich, beziehungsweise die Schrift sagt es über Jesus, Gott wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Todes. Der hat eine Gewalt. Und das betrifft durch den Sieg Jesu auch alle anderen Seelen. Er wird mich erlösen von der Gewalt des Todes. Und wer im Totenreich landet, von dort kommt man nicht heraus. Nur durch den Ruf Jesu. Erst wenn sie seine Stimme hören, dann kommen sie heraus. Nicht bei unseren Brüdern haben schon gesagt, wenn bei der Auferstehung des Lazarus Jesus nicht gesagt hätte, Lazarus kommt heraus, sondern kommt heraus, wären vielleicht noch mehr gekommen. So hat er nur den Lazarus gerufen. Später wird er noch mehr rufen. Anders ist es bei uns. Wir müssen nicht mehr ins Todesreich. Deshalb haben wir auch keine Todesfurcht mehr. Oder mindestens eine begrenzte Todesfurcht. Nicht wahr, die Finsternis kann uns immer wieder Angst machen. Das stimmt. Wir müssen keine Todesfurcht haben, weil wir zum Herrn gehen. Auch unsere Seele geht zum Herrn. Ich werde alle Zeit bei dem Herrn sein. Denn die Seelen sind ja die, die im Totenreich sind. Das sind Realitäten. Wir müssen da keine so geheimnisvolle Tuerei machen um all diese Dinge, weil es Realitäten sind und noch einmal, weil Jesus die Mächte besiegt hat. Nun ist für viele auch die Frage, was ist das für eine Totenbeschwörung? Da gibt es jemanden bei uns in der Gegend. Dieser Mann kommt schon Jahre. Kam Jahre mit seiner Frau. Kommt jetzt ohne sie, weil sie gestorben ist, vor einiger Zeit alleine, immer noch in diesem Bibelkreis. Und erzählt, er war mit seiner Tochter in Amerika, bei einem Medium. Und dort haben sie seine Frau wieder geholt. Und wie es in Amerika üblich ist, der Geist, der da, angeblich seine Frau natürlich, aber die ist es nicht gewesen, der Geist, der dann das alles gesagt hat, das wurde dann alles sauber notiert, am Schluss wurde ein Protokoll gemacht und dieses Protokoll hat er vorgelesen. Das hat er mir dann erzählt, er hat allerdings dann auch dazu gesagt, ich weiß ja, dass Eberhard Weber schwer gegen diese Dinge ist, aber anscheinend hat er trotzdem gemacht, sonst hätte er kein Protokoll mitgebracht. Sie hat ihm allerdings gesagt, sie würde ihn jetzt nicht mehr erscheinen. Nun ja, das ist ja ganz gut. Seht mal die